Von G, da sind wir wieder. Dödelhai bei mir am Telefon. Brandneues Album draußen. Hai-Alarm.
Jawohl, und wir haben alle ganz Angst. Wenn der Hai-Alarm ertönt, dann wissen wir ganz genau. Die Guten, also die Punks zum Beispiel, die werden belohnt werden und mit Reichtümern überschüttet. Und die Bösen, die Braunen und der Staat und alle anderen Assoziierten werden in die ewige fege Feuerhölle der unglaublichen Verdammnis verbannt. Ja, oder so ähnlich eigentlich, ne?
Wie kam das zum neuen Album?
Wie kam es zum neuen Album? Ja, wir saßen da so rum, ne, nach dem letzten Album und sagten uns, boah, diesmal darf es aber nicht wieder 4 Jahre dauern, also wir müssen schneller fertig werden.
Weil ich wollte mal sagen, hat
das... ja, und dann fingen wir halt an, das erste Stück zu machen und das war komischerweise, war das auch Ponyhof, also Ponyhof, was wir auch vorhin schon gehört haben, das war das allererste Stück, was wir für die neue Platte komponiert hatten.
Ja.
Und das kam damals eben, weil wir halt ein Mädel bei uns im Bekanntenkreis hatten, mit der wir im Urlaub gewesen sind. Und die war gerade hochschwanger gewesen und stolperte immer mit letzter Kraft durch alle möglichen Exkursionen. Und die war immer noch vor sich am Hinmurmeln, ja, ja, das Leben ist halt kein Ponyhof, nee, alles schlecht, alles schlimm. Ja, und irgendwann habe ich gedacht, so Mann, das ist eigentlich, das war damals, wo der Spruch jetzt noch nicht so inflationär gewesen ist, aber das ist eigentlich ein geiler Titel. Naja, und dann haben wir das Stück mit Mandy, Wendy und auch der armen, armen Sandy gemacht.
Das heißt, wie alt ist der Song schon?
Ja, das war der allererste praktisch für die neue Scheibe.
Wann habt ihr angefangen mit der neuen Scheibe? Vor 3, 4 Jahren oder wann?
Nee, vor 7.
Vor 7?
Mhm. Das ist richtig scheiße lange her.
Ja, ich wollte gerade sagen...
Jetzt überlegen wir natürlich halt, oh Gott, was ist mit der nächsten? Wird die nächste jetzt 10 Jahre dauern?
Hat da überhaupt noch einer mit gerechnet, dass ein Album kommt? Oder habt ihr das extra bis zum 25-Jährigen rausgezögert?
Nee, extra haben wir es nicht raus. Viele Leute schon gedacht haben, es würde nichts kommen.
Ja.
Also wir haben ja schon, ich glaube, wir haben angefangen, die 2005 ernsthaft anzukündigen, weil da dachten wir jetzt so, ah, wir haben jetzt so vielleicht 2/3 fertig, noch ein paar Monate, dann passt das 2005 Weihnachten. Und da haben wir zum ersten Mal angefangen, die Scheibe Hai Alarm immer anzukündigen. Und dann irgendwie, heute wurde es wieder 2006, dann wurde wieder 2007. Ja. Dann waren irgendwie noch nicht so viele Stücke, haben wir kurz überlegt, sollen wir eine Maxi-CD machen, aber ich fand Maxi-CD schon immer scheiße. Da haben wir gesagt so, nee, machen wir jetzt eine Maxi, brauchen wir noch länger für die nächste Hauptplatte. Und dann zog sich halt alles so hin. Aber da haben wir auch, wie ich gesagt, weil ich dir vorhin auch schon gesagt habe, warum eine Scheißplatte rausbringen, dann warten wir einfach so lange, bis sie richtig gut ist. Weil das habe ich zu oft bei anderen Bands gesehen, wo ich selbst Fan von war. Ich will jetzt keine Namen nennen, wir wollen ja keinen dissen hier. Aber es gab durchaus Bands, wo ich dann total mich gefreut habe auf eine neue Scheibe. Und dann kommt da plötzlich irgendein halbgarer Wischiwaschi-Kram.
Ja.
Ich habe auch so, hätten wir sparen können.
Ja, oder hätten noch 1-2 Jahre warten können.
Ja, zum Beispiel, dann habe ich gesagt, pff, entweder es kommt oder es kommt nicht. Also man kann sich, oder man sollte es zumindest nicht, wenn man halt als Band da ist und auch einen gewissen, das hört sich jetzt so total großkotzig an, aber einen gewissen Anspruch an sich selbst hat, dann sollte man sich einfach nicht mit halber Scheiße zufrieden geben.
Das stimmt. Ich habe mal gelesen in einem Interview auf Ugly Punk, ich glaube, ist das gestern veröffentlicht worden?
Ja, das hat der Hardy gegeben, das war mal unser Schlagzeuger, da gibt es sonst eigentlich fast nie Interviews. Aber hat er schön gemacht. Schönes Interview auf Ugly Punk.
Ich habe
vorhin erstmal selbst durchgelesen.
Ich glaube, das ist gestern veröffentlicht worden.
Ja, kann sein.
Also relativ frisch. Und da bin ich nämlich auch zu dem WDR-Bericht gekommen vom Impact Records.
Ja, der war richtig geil. Hast du den mal angeguckt?
Ich habe mir den angeguckt. Der läuft ja 3,5 Minuten oder was ist
das? Ja, es ist in einer schön kurzen, konsumierbaren Zeit, genau.
Weil der ist nämlich auf dem, oder unter dem Interview ist der von jemandem verlinkt worden. Das heißt, wenn du auf Ugly Punk das Interview durchliest und ganz unten ist dann die Verlinkung zu diesem WDR-Bericht.
Ja, ja nee, das habe ich so bewusst nicht gesehen, aber den Bericht habe ich natürlich gesehen, aber jetzt nicht die Verlinkung. Nee, aber der war richtig geil, das hat auch schon echt Spaß gemacht. Und als dann der Redakteur mich fragte, irgendwie, da ging es nämlich auch um die GEMA, weißt du,
ja.
Wo er dann sagte, so, ich muss ja noch schneiden, aber ich muss mich noch irgendwie um GEMA-freie Musik kümmern. Da habe ich gesagt, GEMA-freie Musik, die Dödelhaie, wir hassen die GEMA. Ja, wollte das erst gar nicht glauben, weil er auch mal, ja, jeder Band ist doch in der GEMA.
Ja.
Dann habe ich ihm die ganzen Geschichten von der scheußlichen Vergangenheit der GEMA erzählt, wie die entstanden ist und so weiter. Dass wir aus Prinzip halt die GEMA abgrundtief verachten, weil die haben schon ein paar Mal versucht, mich ja zwangseinzugemeinden. Ich sollte schon mal für Dödelhalle GEMA zahlen, obwohl ich ja selbst wusste, wir sind nicht drin. Und dann kamen die Mahnungen, die Vollstreckungsbescheide, die Mahnbescheide und ich musste ernsthaft halt gerichtlich dagegen vorgehen. Das ging ja wirklich so weit, dass die GEMA-Sachbearbeiterin dann am Telefon zu mir meinte, online geschrieben, also als ob wir uns da angemeldet hätten. Ja. Und wir mussten uns da echt rausklagen, haben wir auch gemacht.
Also da haben wir.
Und seitdem hassen die uns noch mehr. Also wir kriegen regelmäßig auch hier fürs Label und so weiter, immer für Bands, die wir rausbringen, von denen wir mal genau wissen, die sind niemals in der GEMA, kriegen wir erst immer grundsätzlich halt Rechnungen, Mahnungen. Gut, die müssen wir nicht mal alle rausklagen, da reicht mittlerweile ein einfacher Einspruch. Aber dann denke ich mal, weil es immer sehr viele Bands oder auch Labels jetzt überhaupt gar nicht wissen, es gibt ja immer noch dieser unglaubliche Irrglaube, dass jede Band in der GEMA sein muss. Das wird ja auch gerade jüngeren Bands immer von der GEMA eingeredet. Die kennen ja oft die Zusammenhänge nicht. Die sagen ja immer so, ja, auf jeder CD steht ja GEMA drauf, dann müssen ja. Wir als Band da auch rein. Und dass im Endeffekt da nichts für die richtig bei rumkommt. Ja, außer du bist schweinegroß und richtig schweineberühmt, da kommen die ganzen Radiokohle, kommt da rein. Weil der Rest ist ja nur für die GEMA eine Geldwaschanlage.
Das Problem ist ja bloß, wenn wir Radio machen, dann spielen wir ja viele Bands, die nicht in der GEMA drin sind und müssen trotzdem GEMA zahlen.
Ja, und da fängt ja die Ungerechtigkeit eigentlich schon an, weil du zahlst als Radio ja auch völlig legal, was ja auch völlig okay ist dann. Wir wollen ja eh nichts in eine illegale Schiene bringen. Du zahlst auch ganz normal GEMA dafür, dass du jede Band praktisch spielen kannst.
Ja.
Aber glaubst du, dass die Bands, die du spielst, von dieser Pauschale was sehen werden?
Keine Chance.
Nee, keine Chance, genau. Das heißt, im Endeffekt ein völlig schwachsinniges, unfaires System, weil die GEMA verteilt ja das Geld praktisch dann immer an die größten Beitragszahler. Das heißt, die Bands, die sowieso, also die richtig großen, wie Phil Collins und Kunden und Konsorten, die ja sowieso schon relativ viel Kohle kriegen, die werden aus diesen Töpfen dann logischerweise bedient, weil es läuft dann in Töpfe rein, praktisch mit Geld, was so nicht verwertet werden kann, weil das Geld kann ja logischerweise nicht zugeordnet werden, den Bands, wie denn auch, geht ja gar nicht. Also werden diese Töpfe dann später auf die Bands ausgeschüttet, die sowieso schon am meisten bekommen. Die bekommen dann diese Überschüsse als Dividenden praktisch.
Aber für die Bands, die jetzt überlegen, doch in die GEMA einzutreten, ich für meine Sendung habe eine Playlist. Mhm. Diese Playlist kann ich jederzeit zur GEMA schicken und da können die Bands die Kohle fordern.
Wenn sie den ganzen administratorischen Aufwand betreiben wollen, jo.
Aber wenn sie dann einmal unterschrieben haben, sind sie für immer in der GEMA.
Ja, außer die klagen sich dahinter wieder raus.
Das vergessen die meisten ja auch, also ist ja egal, wenn du unterschrieben hast, ist jedes Album ab sofort dann auch GEMA-pflichtig in dem Moment.
Ja, man muss ja auch mal ganz realistisch sagen, dass das Thema GEMA ist ja auch so unglaublich komplex, da verstrickst du dich ja auch super schnell drin. Ne? Also wenn du nicht wirklich ungefähr weißt, um was es überhaupt geht, was die GEMA sagt dir dann halt, ja, dann kriegen sie halt Geld, wenn sie gespielt werden, oder hey, dann kriegen sie Geld für jede verkaufte CD. Und das ist ja in der Form so alles nicht richtig.
Richtig.
Wir gehen ja als Label zum Beispiel auch hin und sagen grundsätzlich, also jetzt bei Impact, wir wollen ja nicht die Bands benachteiligen, die nicht in der GEMA sind. Also passen wir unsere Lizenzzahlungen so an, dass im Prinzip die Band, die in der GEMA ist, kriegt weniger, weil wir für die ja nochmal GEMA bezahlen müssen, was wir über Umwege von der GEMA wiederum zurückkriegen, also einen Kreislauf eigentlich. Wir können es auch die Band direkt bezahlen, aber nein, wir zahlen es dann an die GEMA. Die GEMA nimmt ihre Bearbeitungsgebühr und zahlt den Rest wieder an die Band zurück.
Das, was überbleibt.
Ja. Also jetzt, da geht es jetzt nur um gepresste CDs, da geht es nicht um Radioplay oder so.
Ja.
Und dann denke ich mir halt, ja, Moment, dann kann ich doch der Band die Kohle selbst geben. Also machen wir das halt immer so, die Band, die nicht in der GEMA ist, kriegt unterm Strich, aber trotzdem das Gleiche.
Also ich sag mal, Thema GEMA zum Beispiel, das wäre ja ein Fachthema, was man denn bei der Punkologie mit einbauen könnte, wo du denn als Dozent anfängst, oder?
Ja, und dann würde ich noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, wenn ich dann doch vielleicht mal irgendwann König bin oder ein netter Diktator. Ich stelle mir das ja mal so vor, weißt du, so eine Mischung aus Dagobert Duck vielleicht und Fidel Castro. Irgendwie so dazwischen. Dann würde ich die GEMA einfach verbieten lassen.
Ja.
Einfach verbieten lassen, weißt du, die würden alle abgeführt werden und so. Ich würde ja auch die CDU verbieten lassen und die FDP würde ich aus Belustigung da lassen. Weil die hätten für mich so ein bisschen den Hofnarr-Status, weißt du. Also, ach Guido, mach mal wieder einen Kusselkopf. Also die würde ich auf jeden Fall da lassen, weil die waren immer schon spaßig. Und dann kann die SPD darf auch bleiben, die Grünen sowieso, die Linke, um sich selbst immer vorzuführen, halt, weil sie sich für ihren eigenen Parolen immer wieder gerne verstricken. Ja, die Reps verbieten wir sowieso, die DVU auch. Also ich hätte da so eine kleine Liste vorbereitet. Wenn dann der Tag der Machtübernahme mal kommt, kann ich die Liste wieder ausgraben.
Also das Eingriff in die Schublade und das geht los.
Ja, ich bin auf alles vorbereitet.
Okay, also jedes Szenario ist da. Kann nichts passieren? Das wäre ja so ein Ding, Haie im Siegerkranz, oder?
das hat eigentlich eine ganz einfache History. Meine Freundin sagte dann mal irgendwann zu mir, dass das legendäre Glöckchen, die jetzt ja auch schon eine berühmte Koryphäe ist, die sagte dann zu mir mal irgendwie, ja nee, müssten wir einfach auch mal so ein paar mehr Feierstücke machen, so, jetzt nicht so banal, aber irgendwas, weißt du, wo die Leute total zu abfeiern können und sie alle glücklich lachen in den Armen liegen. Und da dachte ich mir, ja, vielleicht hat sie ja recht, ne, vielleicht nicht immer nur so die die schweren Themen verarbeiten, weißt du, wie Pferde, die zu Sauerbraten verarbeitet werden und so. Einfach mal irgendwas Lustiges. Also was aber auch nicht zu banal ist, und dann singen wir im Proberaum rum, ne? Und da habe ich mich dann auch so ein bisschen an die alten Klimbim-Sendungen zurückerinnert, wo es dann immer halt damals hieß, Klimbim ist unser Leben. Und ich habe mal so, ja, Punk ist unser Leben, das passt doch eigentlich alles. Ja, und dann haben wir halt Haie im Siegerkranz gemacht, weil wir einfach beschlossen haben, dass Punk immer gewinnt. Das war einfach so, das war die Arbeitshypothese, um der Welt klarzumachen, Punkrock gewinnt am Ende immer, weil das Schicksal einfach Punkrock mag. Und darum haben wir dann gesagt, ja, einfach damit, ja, wir Punks wissen das ja logischerweise, aber der Rest der Welt vielleicht nicht, damit auch jeder sagt, ich muss auch gar nicht mehr gegen Punk ankämpfen, weil am Ende gewinnt Punk ja sowieso.
Die letzte Schlacht gewinnen wir.
Genau, und darum haben wir dann Haie im Siegerkranz gemacht.
Wir hören uns den Song mal an und quatschen einfach weiter.